Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast.
Ja, das Thema heute ist, wie finde ich Frieden in meinen Beziehungen? Und ich glaube, eine Lehre, die wir so vielleicht am Anfang dieses Jahrzehnts, eine bittere Lehre, die wir Anfang dieses Jahrzehnts gelernt haben, ist, dass man mit Diplomatie nicht alle Konflikte lösen kann. Ja, man kann nicht einfach alle Konflikte lösen, indem man nur lang genug drüber redet. Manche Konflikte bleiben. Und ich habe dafür einmal so ein ganz unpolitisches und unverfängliches Beispiel mitgebracht, nämlich den Film John Wick. Ich weiß nicht, wer diesen Film von euch kennt. Wer ihn nicht kennt, schaut ihn lieber nicht an. Es ist der hirnloseste Actionfilm, den ich bisher geschaut habe. Die Story ist ziemlich einfach. John Wick ist ein ganz lieber Auftragskiller im Ruhestand, der ein ganz süßes Hundewelpen hat mit Namen Daisy. Und dann kommt eines Tages die Mafia vorbei und erschießt dieses Hundewelpen. Ja, mit den süßen Schlappohren und einfach. Und das wird John Wick so eine rote Linie, die überschritten ist. Und er macht sich auf, trotz seines Ruhestands in den Rachefeldzug, um diesen Hund zu rächen und hat dann, man hat es mitgezählt, 299 Verbrecher umgebracht. Und der vierte Film, der wird im Mai 2023 erscheinen und der lässt nichts Gutes vermuten. Warum schauen sich Menschen solche Filme an? Gott hat in dich eine ganz tiefe Sehnsucht nach Gerechtigkeit gelegt in dein Herz. Und wir leben in einer Welt, in der gute Menschen leiden und in der Böse mit ihrer Bosheit oft ungeschoren davonkommen. Und da ist so ein Held, der dann endlich mal für Ordnung sorgt, der endlich mal Gerechtigkeit durchsetzt, dann ist so ein Held oft auch so ein Sehnsuchtsmotiv. Wie finde ich Frieden in meinen Beziehungen? Geht das überhaupt? Ich glaube, es geht. Und ich habe mir mal so überlegt, Menschen, die in schwierigen Beziehungen leben und die doch inneren Frieden gefunden haben, wo investieren die? Wo setzen die ihre Schwerpunkte? Und ich habe gemerkt, die Antwort ist nicht so einfach, dass es so einen Schlüssel gibt. Aber wenn man es so beschreiben möchte, würde ich sagen, gibt es so drei Ebenen, drei Bereiche, in die ich investieren kann, wenn ich Frieden in meine Beziehungen mit anderen Menschen bringen will. Das eine ist das Gebet, die Wirklichkeit des Herrn. Das zweite ist die Weisheit im Handeln. Und das dritte ist das Wunder, das im Herzen stattfinden kann, nämlich dass ich Vergebung in mein Herz bekomme. Und diese drei Bereiche möchte ich gern heute Morgen so ein bisschen genauer anschauen mit uns. Der erste Bereich ist das Gebet. Und vielleicht bittest du Gott schon seit langem und betest, warum ich, Herr? Warum habe ich so einen schrecklichen Vater oder so eine schreckliche Mutter oder sogar so einen schrecklichen Ehepartner? Warum habe ich so einen schrecklichen Vorgesetzten oder so einen schlimmen Mitbewohner oder so einen schwierigen Mitarbeiter? Warum haben es die anderen so leicht im Leben und ich habe dieses Elend? Herr, warum ich? Ich glaube, dass auch das Leid, was ich erlebe, mir zum Besten dienen kann. In Römer 8 gibt es ja diesen Vers, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Aber dieses Leid ist auch eine Gefahr. Denn wenn ich mich auf das Schlechte im Leben fokussiere und auf das Leid fokussiere, dann passiert es, dass ich meine Hoffnung verliere, meine Zuversicht, meinen Lebensmut. Und vielleicht sogar dann auch irgendwann meinen Glauben verliere. Das ist die Gefahr von dem Leid in meinem Leben. Aber das Leid ist auch eine ganz große Chance. Eine Chance, dass mich diese schwierige Situation zu Jesus treibt, nah zu Jesus zu sein und dass ich bei Jesus eine Lösung für diese Probleme finde, dass ich tatsächlich auch inneren Frieden bekomme, auch wenn sich die Beziehungen nicht von heute auf morgen ändern. Ich habe in der Bibel ein ganz krasses Beispiel gefunden und das ist Stephanus. Stephanus ist der erste christliche Märtyrer, das heißt, er wurde für seinen Glauben an Jesus ermordet. Und da gibt es diese Szene, wo Stephanus umgeben ist von Menschen, die hasserfüllt sind. Die Bibel sagt, die Gesichter waren verzerrt von Zorn. Sie haben mit den Zähnen geknirscht. Also und er in der Mitte von dieser schrecklichen Beziehungssituation hat inneren Frieden. Und da heißt, er hat nach oben geguckt und hat ganz feste auf Jesus geschaut. Das griechische Wort ist sowas wie, also nicht nur er blickte auf Jesus, sondern er hat sich drauf fixiert. Ja, er hat sich mit dem Blick auf Jesus fixiert und auf Jesus geschaut. Und da hat er in dieser schrecklichen Situation seinen inneren Frieden gefunden. Also ich möchte das nochmal betonen, Stephanus hat nicht einfach so ein Stoßgebet hochgeschickt, so, Jesus, du siehst, dass es hier alles so schwierig ist, mach doch was. Und dann, ja, ändert sich ja nichts, ach, dann hilft das mit dem Glauben auch nicht, dann hilft das auch mit dem Gebet nicht. Sondern Stephanus hat sich ständig auf Jesus fixiert. Dieses, wenn mein Blick abschweift, wieder zu sagen, ja, stimmt, ich will wieder auf Jesus schauen. Das wird meiner Seele langfristig diesen inneren Frieden geben. Aber es geht ja nicht nur um meine Seele bei den Beziehungen. Es geht ja um die Realität. Ne? Und das ist ja, wenn der Glaube einfach nur so ein psychologischer Trick wäre, dann wären wir ja irgendwo auch so ein bisschen realitätsfern als Menschen. Und da haben wir einen Gott, der auch wirklich in Situationen eingreift. Ich habe mal ein paar Verse mitgebracht. 1. Petrus 5, Vers 7. All eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das heißt nicht, denn er macht, dass ihr euch dann schön fühlt, ne? Sondern er sorgt auch wirklich für, er macht auch wirklich was in der Realität. Oder dieser Vers im Alten Testament kann man sich gut merken, 2. Mose 14, 14. Ich werde für euch streiten, ich werde für dich kämpfen und ihr sollt stille sein. Gott wird das in Angriff nehmen. Oder in den Sprüchen, sprich nicht, ich will Böses vergelten, harre des Herrn. Der wird dir helfen. Wir haben einen Gott, der Wunder tut. Und das betrifft auch die Realität. Gott wird etwas verändern. Wir haben Verheißungen. Ich habe Verheißungen, du hast Verheißungen für deine Situation. Gott wird die Realität verändern. Und was brauche ich? Geduld. Geduld ist wichtig. Wenn ich zurückschaue in mein Glaubensleben, da gibt's viele Situationen und Beziehungen und Menschen, wo ich mich ganz schön drum gesorgt habe, ne, und überlegt habe, was kann ich denn noch machen? Ach, habe ich genug gebetet oder so? Und im Rückblick, im Nachhinein, hat Gott alles gut gemacht. Und ich hätte mir ganz viele Sorgen, hätte ich mir sparen können, ja, weil Gott irgendwann eingegriffen hat und ich einfach, das, was ich brauchte, war in der Situation einfach Geduld. Die Wunder Gottes, für die wir beten dürfen und auf die wir harren dürfen, wo wir unseren Blick ständig auf Jesus fixieren können in schwierigen Situationen. Das zweite ist die Weisheit. Die Weisheit im Handeln und das Thema ist ein Thema, was mich sehr interessiert und ich würde am liebsten halt ein bisschen länger predigen, aber wir haben hier so einen kleinen Rahmen auch. Deswegen habe ich so ein paar Blätter ausgeteilt und wenn ihr Glück habt, haben die vom ersten Gottesdienst diese Blätter sogar noch auf ihren Stühlen liegen gelassen. Wenn nicht, müsst ihr mal gucken, da gibt es hier immer irgendwelche Winkel und Ecken, wo vielleicht noch irgendwo sowas rumfliegt. Es gibt ganz viele praktische Tipps in der Bibel, wie ich Frieden finden kann in meinen Beziehungen. Und das kann ich nicht alles aufzählen. Stell dir vor, du kommst an Weihnachten dann zu irgend so einem Familienfest und da gibt's dann vielleicht jemanden, man macht so die Tür auf und dann sieht er so aus, ne? Ja, schlecht gelaunt, man weiß, es wird wieder Zank geben, man möchte die Tür gleich wieder zumachen. Es wird wahrscheinlich wieder Zank geben, es wird Stress geben und wahrscheinlich werde ich auch wieder verletzt sein auf dieser Feier. Wie kann ich damit praktisch umgehen? Und wenn ich dir einen Rat geben möchte, lies zur Vorbereitung in der Bibel. Es gibt eben viele Tipps zum Thema Beziehungen und es gibt auch ganz viele Geschichten, aus denen wir lernen können, Geschichten in Beziehungen, in der Beziehungen gut gelaufen sind und Geschichten, wo es schlecht gelaufen ist und wo man ja auch seine Rückschlüsse ziehen kann. Und so eine Grundregel, die ich in der Bibel finde, die ist in Römer 12, Vers 18. Das kann man weiterblenden, genau. Ist möglich, soweit an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Ist möglich, soweit an euch liegt, soweit es an dir liegt. Zu einer Beziehung gehören immer zwei. Und der andere hat auch einen freien Willen, den kann ich nicht manipulieren. Und wenn der andere nicht will, dann kann ich mich auf den Kopf stellen, dann kann ich rumtanzen, dann wird das nicht gelingen. Aber Paulus sagt, soweit es an euch liegt, das heißt, an dir sollte es nicht scheitern. Ja? Guck du, dass du von deiner Seite das Nötige tust, dem anderen musst du die Freiheit lassen. Zur Beziehung gehören immer zwei, du kannst da nicht zaubern, aber an dir soll es nicht scheitern. Achte da drauf in der Beziehung. Und dann gibt's so ganz viele verstreute Tipps. Einen Gedanken, den ich in den Sprüchen finde, das ist der Gedanke, dass Demut hilft, dass ich in Konflikten bestehen kann. Sprüche 13, Vers 10, unter den Übermütigen ist immer Streit, aber Weisheit ist bei denen, die sich raten lassen. Ja, vielleicht ist da diese Person, die es immer besser weiß, ja, und die dich dann auch noch korrigieren muss. Ja, und dann brodelt's in dir und du sagst, oh, jetzt muss ich doch was dagegen sagen. Das ist doch so dumm, was der da sagt. Da muss ich doch aufstehen. Und dann einfach zu sagen, na ja, gut, lass mir vielleicht auch mal was sagen und überleg mal, vielleicht ist ja an dem Dummen doch nicht alles dumm. Vielleicht kann ich ja sogar was draus lernen. Wer weiß, vielleicht habe ich es auch gar nicht verstanden, warum der so tickt. Unter Besserwissern, da ist Streit vorprogrammiert. Ja, aber wenn ich demütig bin, wenn ich mir was sagen lasse, dann fährt das so dieses Streitpotenzial runter. Eine zweite Tipp, den uns die Sprüche geben, ist, einen kühlen Kopf zu bewahren. Zum Beispiel in Sprüche 15, 18. Ein hitziger Mann erregt Zank, aber ein langmütiger beschwichtigt den Rechtsstreit. Und so hat ja jeder so sein Temperament. Da können wir ja auch gar nichts für. Meine Frau ist immer sehr temperamentvoll, ne? Das kann ich gar nicht verstehen, wenn die da ausrastet wegen so einer Kleinigkeit. Und ich bin dann eher so einer, der so mit seinen Launen zu kämpfen hat, ne? Morgens, da darf mir keiner begegnen, ne? Da ist alles mies, ne? Und meine Frau ist morgens voll gut drauf. Die kann das gar nicht verstehen, wie ich da so mies gelaunt bin. Hat mir doch keiner was getan, ne? Und so hat jeder so seine Art, seinen Charakter, das ist halt einfach so. Aber es ist keine Entschuldigung. Es ist keine Entschuldigung. Und wenn ich meinem Temperament und meinen Launen so freie Bahn lasse, dann bin ich eine Gefahr für den Frieden. Dann bin ich eine Gefahr für die Gemeinschaft. Und darum, dieser Aufruf, versucht das im Griff zu behalten. Und vor allem, wenn man mal ausrastet, ja, oder wenn es dann mal die überkocht oder so, am besten halt deine Klappe, ja, halt deinen Mund, denn da kommen dann Worte raus, die man hinterher bereut, ja, und manches unbedachte Wort, das steht dann so im Raum und belastet die Beziehung, da ist der Streit schon längst vorbei, ja, und natürlich kann man auch wieder darüber reden und sagen, hier, ich verzeih mir dieses Wort oder so, aber es wird dann alles sehr anstrengend, wenn man da die Klappe hält und das irgendwie schafft, nicht noch dummes Zeug zu sagen, dann, ja, manche sagen, bis 10 zählen, nochmal tief durchatmen oder so, wie man dann versucht, sich zu zügeln. Und das Dritte, das fand ich ganz interessant, gehe manchen Menschen auch einfach aus dem Weg, wo es möglich ist. Es gibt ja so heute in der Psychologie so diese Idee der toxischen Beziehungen, also dass zwischen zwei ganz netten Menschen auf einmal so eine giftige Beziehung ist und das Gift ist in der Luft oder so. Die Bibel sagt eher, das Gift ist im Herzen. Ja, und der Mensch an sich, der ist halt einfach ein Mensch, aber der hat sich entschieden, dass er dieses Gift in sein Herz lässt und es gibt Menschen, die da einen Gefallen dran haben, anderen zu schaden. Die da gar nichts bei sehen, wenn sie andere verleumden oder schlecht über die reden oder hintenrum irgendwas machen oder Intrigen schüren, die haben dieses Gift in ihr Herz gelassen. Und die Bibel sagt, versuch dich von diesen Menschen fernzuhalten. Ja, wer sich mit einem Törichten einlässt, dem wird's schlechter gehen, so heißt es in den Sprüchen. Und ich habe den Eindruck, dass manche Christen da so eine Art Helfersyndrom entwickelt haben, dass sie sagen, ja, aber genau diesen Menschen, ja, das ist meine Aufgabe. Ich krieg den hin, die anderen scheitern da alle dran, aber ich bin so gut, ich krieg diesen Menschen grad gebogen. Das hört sich dann vielleicht fromm an, ja, ich gebe den nicht auf oder so, ich bin wie Jesus, aber ich würde sagen, es ist unbiblisch. Halt dich von solchen giftigen Menschen fern. Ein Spruch aus Sprüche 26, sehr anschaulich, der packt einen Hund bei den Ohren, wer im Vorbeigehen sich über einen Streit eifert, der ihn nichts angeht. Also wenn du dich einmischst in Sachen, die dich nichts angehen, das ist wie wenn man einen Hund bei den Ohren packt, das sehen wir ja schon bei John Wick, ne? Das sollte man einfach mit den Hunden, da hört der Spaß auf. Und das nicht nur im Alten Testament, auch im Neuen Testament, finden wir ganz viele Stellen bei Paulus, wo er sagt, so Leute meidet, ja, die immer nur böse und Streit, was da rauskommt, geht denen aus dem Weg, dann habt ihr euch viel erspart. Das ist ein, würde ich sagen, so ein Tipp aus der Bibel, der erstmal gar nicht so fromm klingt, aber der doch beim zweiten Nachdenken doch Sinn macht. Ja, also es gibt noch viele andere Ideen und Tipps und Dinge, die man in der Bibel beobachten kann, die uns ganz praktisch helfen können, wie wir miteinander umgehen können, um Frieden zu finden in unseren Beziehungen und mit unseren Beziehungen. Und jetzt haben wir sozusagen einmal das Gebet, dieser fixierte Blick auf Jesus, zu sagen, da finde ich dann für meine Seele Frieden und warte einfach, dass Gott eingreift. Wir haben so diese Beziehungstipps so für den Alltag. Aber es bleibt ja doch noch der bittere Stachel, dieser Stachel, dass der Gerechtigkeit nicht Genüge getan wird, ne? Dass der Böse mit seiner Bosheit so durchkommt und der Gute leiden muss. Und man wünscht sich doch manchmal in Situationen, dass Gott so einen John Wick schickt, der einfach so alles mal so ein bisschen gerade rückt wieder und für Gerechtigkeit sorgt. In der Weihnachtsgeschichte schickt Gott tatsächlich einen John, aber keinen John Wick, sondern einen John the Baptist. Und das ist so der dritte Teil hier. Ja, den Vers können wir gleich einblenden. Lukas 1, Vers 17. Da heißt es, und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias zu bekehren, die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten zuzurichten, dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Es ist ein längerer Satz, längerer Vers. Wer sagt das? Das ist Gabriel, der Engel. Und er sagt das zu dem Zacharias, das ist der Mann von der Elisabeth. Und er kündigt hier einen Sohn ein, der geboren wird. Und wer ist dieser Sohn? Da ist die Kinderstundenantwort mal ausnahmsweise falsch. Es ist nicht Jesus, sondern es ist Johannes der Täufer. Johannes der Täufer wird kommen im Geist und in der Kraft Elias. Und der Elia, das war ja so ein Prophet aus dem Alten Testament. Also irgendwie der Gabriel spielt jetzt an auf das Alte Testament. Elia im Buch der Könige kommt der vor. Und da würde man aber nicht diesen Vers finden. Der Engel zitiert aus dem kleinen Propheten Maleachi, Kapitel 3, Vers 24. Ich lese mal hier die Verse vor von Maleachi. Und da ist auch interessant, wenn man das mal aufschlägt. Also wer eine Bibel dabei hat, lohnt sich aufzuschlagen. Da sagt Gott, siehe, ich will euch senden, den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu den Vätern, damit ich nicht komme und das Erdreich schlage mit dem Bann. Und wer es aufgeschlagen hat, das ist ganz interessant, wo der Vers ist. Bei mir sieht das so aus. Das ist der letzte Vers vom Alten Testament. Ja, in unseren heutigen Bibeln. Auch im Original ist es der letzte Vers von einem Propheten. Und das letzte Wort des Propheten ist der Bann. Ja, also im Hebräischen ist tatsächlich auch das letzte Wort Bann. Und dann fragt man sich natürlich, ja, was ist denn das jetzt schon wieder? Der Bann, was ist das? Der Bann, das ist die totale Vernichtung. Dass wirklich alles ausgerottet wird, dass Gott so am Ende volle Gerechtigkeit schafft und alles Böse vernichtet, ausgemerzt, ausgerottet und weg ist. Also der Bann ist so das totale Endgericht. Heißt ja auch der große und schreckliche Tag des Herrn. Und genau das hat Johannes der Täufer angekündigt in seiner Predigt. Seine Predigt, die ist ziemlich krass, wenn man das liest. Bei Lukas, da sagt er, ihr Schlangenbrut, wer hat euch weisgemacht, dass ihr dem Schreck oder dem kommenden Zorn entgehen könnt? Und dann hat er so ein Bild mit der Axt, der Johannes, das ist der Prophet mit der Axt. Und er sagt, die Axt ist schon dem Baum an die Wurzel gelegt. Ja, und wenn, das heißt, der hat schon gemessen und der muss jetzt nur noch ausholen und er weiß jetzt schon, wo er hinschlagen wird. Also Gott steht nicht beim Ströbel vorm Schaufenster und sucht sich da jetzt noch gerade die Axt aus oder was er sich zu Weihnachten wünscht, sondern der hat die schon und der hat sogar schon Maß genommen. Ne? Und der wird kommen und der wird für Gerechtigkeit sorgen. Passt nur auf. Von daher ist die Frage im Angesicht von diesem Bann, der erwartet wird, nicht, ach, wie schaffen wir denn jetzt endlich Gerechtigkeit bei der ganzen Ungerechtigkeit? Die Frage ist gelöst. Gott wird Gerechtigkeit schaffen. Die Frage ist eher, wie kann ich in dieser Situation bestehen? Ja, wie stehe ich denn da, wenn Gott kommt und alles Böse wegschaffen wird? Das ist die eigentliche Frage, die sich hier bei Johannes stellt. Und da sind vielleicht diese ganzen kleinen Streitigkeiten, die ich dann so mit meinen Verwandten oder sonst wem habe, eher ungünstig, wenn ich dann auf einmal vor Gottes Herrlichkeit stehe und er guckt, wie sieht's denn bei dir aus? Also John Wick, den brauchen wir da gar nicht mehr. Die Sache, die wird schon geregelt. Im Römerbrief, da heißt es im Römer 12, rächt euch nicht, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Gebt Raum dem Zorn Gottes, das heißt, ich brauche gar nicht eine Axt mir besorgen, sondern ich kann einfach zur Seite gehen und Raum geben dem Zorn Gottes. Ja, die Sache wird von Gott bereits gelöst. Aber die Frage ist dann eben, wie gehe ich in meinem Leben, wie kann ich bestehen in diesem angesichts dieser schrecklichen Erwartung, die hier geschürt wird. Und da ist bei Johannes eben nicht nur, dass das Gericht ankündigt, sondern dass er eine Lösung bringt. Und zwar eine Lösung für meine Beziehung zu Gott und eine Lösung für meine Beziehung zum Nächsten. Zu bekehren, die Ungehorsamen zur Klugheit der Gerechten, also die Menschen, die ungehorsam sind, dass die wieder mit Gott ins Lot kommen und zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern, also diese zwischenmenschlichen Beziehungen. Dieser Ausdruck mit den Herzen von Vätern und Kindern ist ein bisschen seltsam zu verstehen, schwierig zu verstehen. Aber wahrscheinlich ist das nur so ein Beispiel für die ganzen Beziehungsprobleme und Schwierigkeiten, die wir haben. Es gibt so einen Vers in Micha 7, da beschreibt Micha so eine Situation, wie sie zur Zeit von Elia, also er bezieht sich wirklich auf die Zeit von Elia, wie sie da so bestanden hat und sagt, dass so ist auch unsere Situation heute. Und dann werden diese ganzen Beziehungen aufgezählt, denn der Sohn verachtet den Vater, die Tochter, die Mutter, die Schwiegertochter, die Schwiegermutter. Menschen sind Feinde mit ihren eigenen Hausgenossen. Also dieser ganze verkrachten Beziehungen, die man so hat mit seinen Mitmenschen. Und dafür braucht's eine Lösung. Aber eigentlich sind diese ganzen Beziehungsprobleme, die ich habe, ja nur Symptome von dem, wie es in meinem Herzen aussieht. Denn diese ganzen Beziehungen, die sind ja mit meinem Herzen verbunden. Und eigentlich ist dieser Kampf um die Beziehungen was Zweitrangiges. Eigentlich der eigentliche Kampf, der findet um mein Herz statt. Also ganz konkret die Frage, wie kann ich damit fertig werden, wenn mich ein Mensch verletzt, so sehr verletzt, dass ich wirklich verletzt bin, wenn er das dann nicht einsieht und wenn er mich auch nicht um Vergebung bittet. Wie kann ich in meinem Herzen damit fertig werden? Wie kann ich mein Herz reinhalten? Wie kann ich verhindern, dass da Groll einzieht, dass da Bitterkeit einzieht? Das ist die entscheidende Frage. Das ist das entscheidende Kampffeld. Und da ist die einzige Möglichkeit, wie ich mein Herz reinhalten kann, Vergebung. Und ich weiß nicht, wie es dir da geht. Bei mir schreit da innerlich alles auf. Vergebung, das darf doch nicht wahr sein. Ja? Da ist was Unrechtes getan worden. Das kann man nicht einfach so vergeben, nicht einfach so stehen lassen. Das ist doch unfair. Ja, ist das nicht, dass man einfach alles unter den Teppich kehrt, ja, und einen Teppich drüber und der andere kommt ungeschoren davon? Und ich glaube, da ist das ein ganz großes Missverständnis, wenn Gott von mir Vergebung fordert, was er damit meint. Denn Gott meint nicht, dass ich Unrecht Recht nenne, dass ich Unrecht rechtfertige. Das bedeutet nicht Vergebung. Ich kann nicht einfach die Ethik ändern. Sowas kann nur Gott machen. Der sagt, was ist gut und was ist böse. Das ist Gottes mit jeder. Da kann ich nichts dran drehen. Es bedeutet auch nicht, dass ich dem anderen die Schuld erlasse. Ja, dass der jetzt auf einmal im Gericht frei ausgeht. Denn Gott ist der Richter und wir haben ja gehört, er wird kommen. Er wird für Gerechtigkeit sorgen, keine Frage. Vielleicht schon hier auf der Welt, spätestens beim jüngsten Gericht. Ja, und da wird keiner ungeschoren davonkommen. Das werde ich nicht aufheben, wenn ich vergebe. Aber was sich bei mir verändert im Herzen ist, dass ich mich über den anderen stelle und als Richter sage, du hast das Böse gemacht und wenn ich du gewesen wäre, ich hätte es anders gemacht. Dass ich mich über Gott stelle und sage, Gott, du hast in meinem Leben böse Sachen gemacht, ja? Du hast meine Vergangenheit versaut. Du bist ein schlechter Gott. Dass ich das von mir wegweise und diesen ganzen Groll und dieses Verurteilen, dass ich das bewusst abgebe an Gott und sage, Gott, nimm du das alles weg. Ich will ein reines Herz haben. Kümmer du dich drum, um diese ganze Richtersachen und Urteilsachen. Du bist fair, du bist gerecht. Ich mache das nicht. Ich weigere mich, das zu tun in meinem Herzen. Das bedeutet das eigentlich. Und dann erscheint mir das auch fair und gut. Es geht ja um die Reinheit von meinem Herzen. Dass ich endlich frei werde von dieser Bindung der Verurteilung von dem anderen. Das ist also eigentlich was ganz Einfaches, bis man es mal ausprobiert. Und dann merkt man, ich schaff's nicht. Ich krieg's einfach nicht hin. Ich krieg's einfach nicht aus dem Herzen raus. Und dann kann ich versuchen, mich mit super Argumenten zu überzeugen. Die Bibel hat fantastische Argumente, wenn es darum geht, uns zu überzeugen, dass es richtig ist, zu vergeben. Da gibt's einmal dieses Gleichnis, was Jesus erzählt von dem unbarmherzigen Knecht in Matthäus 18, wo er sagt, dem Knecht wird alles vergeben, seine ganze Schuld wird vergeben von dem Herrn. Ja, er hat ganz viele Schulden gehabt und dann kommt der Mitknecht, der schuldet ihm ein paar Euro und dann sagt der Knecht, nee, gib mir das Geld her, ja, oder ich schmeiß dich ins Gefängnis. Und dann sagt der Herr, also das ist unbarmherzig, das geht nicht, das ist ungerecht. Und was mir passiert ist und was dir passiert ist, wenn du mit Jesus lebst, ist, dass Jesus diesen Bann, den Maleachi angekündigt hat und den Johannes der Täufer gepredigt hat, dass Jesus diesen Bann am Kreuz auf sich genommen hat. Dass er diese totale Vernichtung auf sich genommen hat, damit ich frei werde. Er hat mir all meine Schulden erlassen. Ich kann gelassen an der Hand von Jesus ins Gericht gehen, wo die Axt eigentlich schon an die Wurzel gesetzt war. Und angesichts dessen, das ist ja ein Riesenargument, dann kann ich doch dem anderen vergeben, was der mir angetan hat, weil ich das die Ethik eh nicht ändern kann. Ja, also er steht immer noch vor Gott. Aber das, was Gott mir an Guten getan hat, dann ist das andere eine Kleinigkeit. Und das zweite Argument ist in der Bergpredigt, wenn Jesus das Vater unser lehrt. Ja, und er lehrt, vergib uns unsere Schuld. Und nach dem Amen, der nächste Satz ist, dass er sagt, wenn ihr denen nicht vergebt, die an euch schuldig geworden sind, dann wird euch euer himmlischer Vater auch nicht vergeben. Also es hat für mich persönlich auch noch Vorteile, wenn ich anderen vergebe. Ja, dass ich dann gelassen ins Gericht gehen kann und weiß, Gott wird mir auch vergeben. Also es ist nur gut, wenn ich vergebe. Und doch, umso schlimmer, ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht aus eigener Kraft, mein Herz zu verändern. Und das ist echt eine Schwierigkeit. Und da fragt man sich, wie hat Johannes der Täufer das geschafft? Mach mal eine Folie weiter. Denn da heißt ja tatsächlich, dass der Johannes der Täufer es geschafft hat, die Herzen zu verändern. Die Herzen zu bekehren. Und er macht das im Geist und in der Kraft Elias. Im Geist und in der Kraft Elias. Vielleicht kennt ihr so den Propheten Elia im Alten Testament. Die Frage ist, was haben die eigentlich gemeinsam gehabt? Was hat denn der Elia, was der Johannes auch hat? Ich finde die Frage gar nicht so einfach, wenn man sich mal überlegt, okay, waren beides Propheten, arme Leute, die irgendwo in der Wüste rumgetingelt sind. Aber sonst, Elia hat Wunder getan. Das war ja eigentlich so das große Merkmal, der sogar bis zum Wetter hin konnte der Wunder tun. Johannes der Täufer ist kein Wunder berichtet in der Bibel, was der getan hätte. Also das ist nicht so der Vergleichspunkt. Was ist dann die Kraft? Die Kraft, die beide hatten, ist das prophetische Wort. Dass Gott durch sie geredet hat und durch ihre Predigt an den Herzen der Menschen gewirkt hat. Und das ist die Kraft, die Herzen verändern kann. Gottes Wort, das in dieses Herz hineinkommt. Durch die Propheten Elia und Johannes. Und die Frage ist jetzt natürlich schön, dass die Juden vor 2000 Jahren so einen Johannes oder Elia hatten. Wo ist denn mein Elia heute? Und da gibt's einen schönen Vers, den sagt der Johannes, nicht in Johannes 3, Vers 16, sondern in Lukas 3, Vers 16. In Lukas 3, Vers 16 sagt Johannes der Täufer, der nach mir kommt, ist stärker als ich. Und er sagt, ich bin es nicht wert, dass ich die Riemen von seinen Schuhen lösen werde. Und er meint damit Jesus. Jesus ist stärker. Er ist stärker als das Verurteilen in meinem Herzen, als der Groll, als die Bitterkeit in meinem Herzen. Jesus ist stärker. Und Jesus kommt nicht nur irgendwo in die Wüste an den Jordan, sondern das Tolle ist, dass Jesus, wenn du ihn aufnimmst, in dein Herz hineinkommt. Also an den Ort, an dem eigentlich das Problem ist, an dem die Operation vorgenommen werden muss, dahin kommt Jesus. Und Jesus ist stärker. Und er kann und will dein Herz verändern. Und darum möchte ich dich bitten, gib den Kampf um dein Herz nicht auf, aber kämpfe nicht alleine. Kämpfe nicht alleine, sondern lade Jesus bewusst in dein Herz ein. Fixiere deinen Blick auf Jesus. Und bitte ihn, ja, dass er dein Herz verändert, das, was du selbst nicht tun kannst. Dass er dir seine Liebe schenkt, die kein Ende hat, die überfließt. Und dass er dir dann hilft, diese Verurteilung und diese Bitterkeit und diesen Unfrieden, dass er ihn wegnimmt und dir und das in was Gutes verwandelt, das, was du selbst nicht tun kannst. Amen.
Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folge uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.